Jesus eigentlich da hat. Und wir nähern uns Weihnachten und ich glaube, Weihnachten ist die Zeit des Geschenkens oder der Geschenke. Und ich glaube, es tut gut, sie zu erinnern, dass das größte Geschenk, das wir jemals empfangen dürfen, wir bereits in unseren Herzen tragen. Jesus selber, der uns Frieden schenkt, der über allen Verstand hinausgeht, der uns eine Freude schenkt, die nicht an Umstände gegründet ist, der die Hoffnung der Herrlichkeit ist, eine Hoffnung, die in der Ewigkeit ihr Ziel hat. Das ist das ultimative Geschenk, das wir an Weihnachten feiern. Und ich glaube, Brüder und Schwestern in der Verfolgung, es ist das Schöne, sie haben genau das gleiche Geschenk eines Tages in ihrem Leben angenommen. Und das ist es, was uns verbindet mit ihnen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, also ich bin jemand, ich stelle mir auf Sommer, ja, also Winter und kalt und Schnee ist nicht so meins. Aber es gibt eine Sache, die an Winter und der ganzen Zeit aktuell wirklich absolut liebe, zumindest wenn man draußen ist, ja. Ich weiß nicht, ich komme aus Dickendorf, ja. Und wenn du dann vom Arbeiten oder vom Einkaufen rausgehst abends, es ist dunkel, es ist kalt, du frierst, aber wenn du dann gehst oder fährst, und zwar Richtung Innenstadt, wo sagt man, ein Lichtermeer. Und ich weiß, letztes Jahr bin ich nach Dickendorf reingefahren und ich habe uns da was mitgenommen. Und ich fahre da gerade mit dem Auto so ein bisschen gestresst, ne? Und genervt und kalt und nass und Hilfe. Und dann fahre ich Richtung Dickendorf so nein und plötzlich merke ich, wie in meinem Herzen was passiert. Ja? Da ist plötzlich so das, ach, der Wohlfühlfaktor. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, ob das nur mir so geht, aber ich liebe Lichter. Ich liebe es, wenn du in ein Haus reingehst und da sind Kerzen, da sind Lichterketten aufgehängt. Oder du fährst an Häusern, Nachbarschaften vorbei und die Häuser sind schön dekoriert. Und ich weiß, das letzte Jahr, wo das so ungefähr ja, Mitte Dezember rum, ich fahr so rein, war das wie wenn Gott mit mir so ein bisschen so seinen Dialog hat und sagt, hey Shahi, ist das nicht schön, wenn du da aus von der Weite schon das Licht da, die richtige Lichtstrahlen siehst, aber wenn du genauer hinschaust, dann ist dieses hellstrahlende Licht besteht aus lauter kleinen Lichtern. Wir wissen das, ja, das Phänomen der Lichterkette. Und er hat dann angefangen, mit mir ein bisschen so drüber zu reden, hat er gesagt, schau, du verstehst nur, wenn du jetzt zum Beispiel, wen kenne ich denn jetzt schon, wo haben wir denn jemanden, den ich heute erst kennengelernt habe, ah, die Tabea, hey, Tabea und die Silke, denk mal, oh, ihr habt's da, ja, Andreas, ja, okay, also du bist schon noch hier so Teil des einen Leibes, weil ich meine, diese Lichterkette, das Faszinierende ist, dass sie durch eine Quelle der Energie miteinander verbunden ist und strahlt, ja. Und dann lasse ich mir eigentlich, okay, der Andreas, da weiß ich immer, gell, leitet da so Gemeinde, also du bist definitiv da mit dabei, gell. Gehen wir noch ein paar, Tabea auf jeden Fall, gell. Haben wir schon ein bisschen E-Mails Kontakt gehabt. Naja, aber umso weiter wir, sag ich mal, weggängen von unserem eigenen Umfeld, und ich gehe jetzt mal da ganz raus, ja? So, dann haben wir da ein Licht. Und jetzt gehen wir mal ganz weit weg. Bhutan. Oh, wo ist denn Bhutan überhaupt? Aber Bhutan gibt's. Und in Bhutan, da gibt's auch ein Licht, das scheint. Da gibt's Christen. Aber weil ich ja da drüben irgendwo bin und die Distanz so weit ist, habe ich das Gefühl, die existieren ja gar nicht. Marokko, ja, Land, das wir vielleicht eher kennen. 0,1% Christen im ganzen Land. 0,1%, so gut wie gar nichts. Und auch wenn Brüder und Schwestern dort in den Ländern oft die einzigsten Lichter sind, die scheinen, kann dieses Licht, wie wir in dem Video vorne gehört haben, durch keine Finsternis aufgehalten werden. Jesus Christus, das Licht der Welt, das in und durch uns scheint, kann niemand uns rauben. Und ich möchte heute eine Brücke schaffen zu gerade diesen Christen, die so weit weg sind. Dass wir erkennen, dass wir zusammengehören. Und ich weiß, jeder von uns oder von wird dieses Jahr in den nächsten paar Tagen oder Wochen noch die ein oder andere Lichterkette irgendwo platzieren. Und ich wünsche mir, dass wenn wir das tun, dass der Heilige Geist uns erinnert und sagt, hey, ich habe doch dort von der Schwester aus Nigeria gehört. Ich habe doch dort von dem Bruder aus dem Iran gehört. Und du denkst an die verfolgten Brüder und Schwestern. Sprichst ein Gebet und unterstützt sie. Und ich möchte euch, wie gesagt, auf die Reise mitnehmen, wie Gott mir das Thema näher gebracht hat. Ich lasse die Lichterkette mal hier so hängen. Und das hat auch damit was zu tun. Ich bin nämlich auf ein Zitat gestoßen. Labid Madanat hat das gesagt, er hat selber Verfolgung erlebt. Weiß nicht, ob das, ah ja, genau, vielleicht kann man da. Er hat selber, hier haben wir es, er hat selber Verfolgung erlebt und er sagt, es gibt keine zwei Gemeinden Jesu. Die eine im Urlaub und die andere in der Verfolgung. Und ich lese das so und denke mir, na ja, aber für mich fühlt sich's ganz oft genau so an. Weil ich kann mir in Dickendorf auf den Stoppplatz stellen, ich kann Lieder singen, ich kann von Jesus jetzt sein. Das Einzige, was ich erwarten könnte, ist vielleicht, dass jemand mir Tomaten schmeißt, wo es eh nicht vorkommt oder mir einfach von der Seite blöd anredet. Ja? Deswegen ist für mich so die Situation der Christen in Nordkorea ganz weit weg. Christen dürfen da gar nicht laut singen, nicht mal zu Hause. Weil sie nicht wissen, ob in der eigenen Familie ein Spitzel sitzt, der sie an das Regime, an die Regierung verrät. Und passiert das, dann sind die als komplette Familie in Arbeitslagern verfrachtet. Die wenigsten verlassen solche Arbeitslager überhaupt nur lebend. Und aktuell schätzen wir, das ist konservativ geschätzt, leben 50.000 solcher nordkoreanischen Christen in Arbeitslagern. Ich habe von der Situation gehört, aber irgendwie kommt mir das ja trotzdem nur so weit weg vor. Und das war der Anfang, wie Gott so zu reden begonnen hat, was hat das Thema mit mir eigentlich zu tun? Ich kann mich nicht auf dem Liegestuhl hinlegen und sonnen, während ein Teil des Leibes letzten Endes leidet. Ich kann das nicht irgendwie auf ewig ignorieren. Und das war für mich so echt ein schwerer Prozess anfangs. Und ich habe dann natürlich in der Bibel gelesen, Gott, was heißt es für mich? Und ich möchte nur zwei Bibelstellen ein bisschen näher erläutern. Und die stehen beide im Hebräerbrief. Mal gucken. Upp, hier haben wir. Und zwar Hebräer 10, Vers 33. Dort heißt es, einige von euch wurden öffentlich beleidigt und misshandelt. Und die anderen standen denen, die das ertragen mussten, treu zur Seite. Und ich fand es spannend, weil ich bin erst seit 2 Jahren bei Open Doors mit dabei. Und vorher wusste ich schon, naja, Christen werden verfolgt, sie sterben dem Märtyrertod, naja, betrifft mich jetzt wenig. Und dann lese ich die Stelle aus dem Hebräer, die ich garantiert schon mal überlesen habe und stelle fest, einige von euch, das ist nicht die Rede von allen, die genau gleich verfolgt wurden. Einige von euch wurden öffentlich beleidigt und misshandelt. Naja, zu der Fraktion gehöre ich jetzt vielleicht nicht, ja, aber es gibt da noch einen zweiten Teil. Aber die anderen, ja, die standen denen, die das ertragen mussten, treu zur Seite. Und plötzlich finde ich mich selber in dieser Bibelstelle wieder. Und ich denke mir, wow, ich habe ja da tatsächlich eine Rolle. Vielleicht ein Stück weit eine Verantwortung. Wie kann ich denen treu zur Seite stehen? Wir haben es so gehört im Gebet und da werden wir heute auch noch ein bisschen was drüber hören. Aber für mich liegt da der Fokus auf Treue. Weil es ist schön und gut, wenn wir gerade mal was drüber hören, wie es verfolgten Christen geht und dann hast du wieder, was weiß ich, 11 Monate, wo du nie an deine Geschwister denkst. Und ich weiß, das vergeht manchmal im Alltag. Das ist ganz normal, dass man es manchmal, sag ich mal, vergisst oder es einfach in den Hintergrund rutscht. Aber der Heilige Geist, wenn wir ihm unser Ja geben, ist treu und er erinnert uns. In Momenten, wo wir vielleicht gar nicht mehr damit rechnen. Vielleicht an der Aldi-Kasse. Vielleicht irgendwo beim Geschirr abwaschen. Oder einfach nur, wenn du zur Arbeit fährst. Ich habe dann weitergelesen im Hebräer und zu meinem Erstaunen, 3 Kapitel später, kommt eine sehr ähnliche Stelle. Ich muss sagen, das ist die Hoffnung für alle Übersetzungen, die das natürlich noch mal ein bisschen vereinfacht und verbildlich darstellt, aber ich muss echt sagen, da musste ich pausieren. Und zwar steht dort in Vers 1, Hebräer 13, Vers 1, liebt einander als Brüder und Schwestern. Und dann folgt eine Aufzählung, ja, wie diese Liebe aussehen kann. Und dann lesen wir in Vers 3. Kümmert euch um alle, die wegen ihres Glaubens gefangen sind. Sorgt für sie wie für euch selbst. Steht den Christen bei, die verhört und misshandelt werden. leidet mit ihnen, als würden die Schläge euch treffen. Und ich muss pausieren, weil ich mir dachte, will ich das überhaupt? Will ich überhaupt mitfühlen oder mitleiden? Habe ich nicht genügend eigene Probleme? Will ich mir da noch ein Leid anhören, das mich niederdrückt? Und während ich so im Prozess habe, Gott immer wieder mal so, ihr kennt das, wenn er zu deinem Herzen, wenn dir plötzlich ein Gedanke kommt. Ne? Und so war es, wie wenn Gott plötzlich sagt, hey, ich lege dir niemals eine Last aufs Herz, die dich niederdrückt. Ich lege dir höchstens eine Last aufs Herz, die dich näher an mein Herz zieht. Steht den Christen bei, sorgt für sie. Und während ich das so in meinem Herzen bewege, lese ich folgende Geschichten. Damaris, Kenia, sie ist eine junge Frau, sie findet den Mann ihrer Träume. Sie ist verheiratet, 3 Tage mal kurz irgendwo auf Flitterwochen in irgendein entfernteres Dorf gefahren. Sie kommt zurück und beide waren so begeistert vom Evangelium, dass ihr Mann natürlich davon erzählen musste. Er ging in ein anderes Dorf und leider kam er an diesem Tag nicht mehr lebendig nach Hause. Extremisten haben ihn vor die Wahl gestellt, Jesus zu verleugnen oder mit dem Leben zu bezahlen. Aber dieser Bruder hat an Jesus festgehalten und er bezahlte mit seinem eigenen Leben. Und ich lese diese Geschichte und frage mich, hey, wie mache ich das? Oder besser gesagt, macht es überhaupt mit mir was? Macht es mit dir was? Passiert da in meinem Herzen was? Oder ich habe festgestellt, ich war ganz oft sehr gleichgültig. Ich habe das gar nicht an mich rangelassen. Wie fühle ich denn mit so einer Damaris mit, die gerade den Mann ihre Träume verloren hat? Dieses Mädchen kennt ihr, zumindest die, wo am Gebetsabend waren. Ich glaube, ich habe mich richtig erinnert, ich erzähle eigentlich immer von ihr, weil sie für mich eine absolute Glaubensheldin ist. Und das ist die Lea Sharibu, ein 14-jähriges Mädchen aus Nigeria. So, Nigeria ist ein Land, das aktuell auch zu der tödlichsten Region für Christen allgemein gilt, weil dort mehr Menschen ganz spezifisch wegen ihres Glaubens umgebracht werden, als in allen anderen Ländern, die wir von Open Doors beobachten, gemeinsam. Was noch ein Phänomen ist, und das glaube ich hören wir in den Medien ab und an, in Nigeria werden viele immer wieder entführt. Und 2018 wurde Lea Sharibu mit 100 anderen Mädchen von Boko Haram entführt. Die 100 anderen Mädchen wurden freigelassen. Lea Sharibu bis heute noch nicht. Warum? Weil ihre Freilassung an eine Bedingung geknüpft ist. Entweder du sagst Jesus ab, sie ist die einzigste Christin, ja, verleugnest Jesus, gehörst dem Islam wieder an und du bist frei, oder du bleibst heute hier. Mit 14 Jahren hat Lea Sharibu sich entschieden, an Glauben an Jesus festzuhalten. Obwohl es heißt, dass sie nicht weiß, ob sie ihre Familie jemals wieder sieht. Ob sie jemals wieder zurück in die Sicherheit ihrer Eltern kommt, ihre Freunde. Aber sie hat was verstanden. Sie hat das Geschenk des Glaubens verstanden, was Jesus da am Kreuz für sie getan hat. Wenn Jesus alles für sie gegeben hat, dann ist er allein es auch wert, alles für ihn zu geben. Selbst wenn das Verfolgung heißt. Selbst wenn sie vielleicht Schläge oder Zwangsverheiratung in Kauf nehmen muss. Was macht es mit mir? Macht es überhaupt was mit mir? Wie fühle ich mit ihr mit oder mit ihren Eltern, die über Monate, über Jahre hinweg nicht wissen, wie es ihrer Tochter geht, ob sie überhaupt noch lebt? Das Letzte, das ist eine erfreuliche Nachricht für die, die es ein bisschen mitverfolgt haben. Vor ein paar Monaten gelang einem anderen Mädchen die Flucht und sie hat uns berichtet, dass Lea Sharibu noch am Leben ist. Sie hat uns auch berichtet, dass sie mit einem Boko Haram-Kämpfer zwangsverheiratet wurde und mittlerweile ein Kind mit dem hat. Und sie ist dort schon jahrelang. Aber warum erzähle ich immer über sie? Weil wir Zeugnisse haben, wo Mädchen nach 3, 4, 5 Jahren wieder freikommen. Und ich wünsche mir, dass wir beten und glauben, dass Gott Lea Sharibu aus den Händen von Boko Haram wieder freikommen lässt. Dass es eine Chance gibt, für sie zu fliehen. Aber zurück zum Thema, was macht das mit mir? Ich rede gern über sie, weil bei ihr eine Sache deutlich wird. Wir können von ihrem Glauben profitieren und lernen. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich fordert das in meinem Glaubensleben heraus, wenn ich so eine Geschichte höre. Aber so wie ich von ihr lernen kann, es ist wie so ein Kreislauf, habe ich irgendwo auch den Wunsch, vielleicht auch was zurückzugeben. Ihr vielleicht treu zur Seite zu stehen, sie zu stärken. Aber wie geht es? Ich kann ja nicht dorthin fliegen. Aber ich kann beten. Eine letzte Person in diesem Zusammenhang, die ich euch vorstellen möchte, ist NASA. NASA kommt aus dem Iran und er wurde 2018 zu 10 Jahren Haft verurteilt. Er sitzt dort im berühmt-berüchtigten ewigen Gefängnis. Es ist ein Foltergefängnis für politische Häftlinge und Christen. Braucht medizinische Hilfe, aber die wird ihm nicht gewährleistet. Und er hat zu der gleichen Zeit, als ich das den Hebräerbrief da so im Herzen mit mir mitgetragen habe, hat er einen Brief geschrieben. Das war letztes Jahr im März, glaube ich, was. Und da möchte ich euch einen kurzen Auszug draus vorlesen. Wird euch an Paulus wahrscheinlich erinnern. Zwar steht: Ich bin im Geist bei euch. Mauern und Entfernungen halten mich nicht fern. Auch wenn ich deshalb Kummer empfinde, ihr seid immer in meinen Gebeten. Ich danke Gott für die Unterstützung, mit der ihr mich beschenkt habt, dass ihr meine Lasten geteilt, mir Kraft gegeben und mich ständig ermutigt habt. Wie glücklich bin ich, euch an meiner Seite zu haben. Niemals könnte ich all das alleine durchstehen. Der Herr trägt mich mit der Wärme eurer Liebe durch die Härte dieses Kerkers. Und ich weiß noch, wo ich den gelesen habe. Ich war da in meinem Büro, Homeoffice, sitze da am Schreibtisch und ich lese. Und wie ich heute schon öfter gesagt habe, der Heilige Geist unterbricht mich manchmal, ne? Also lässt mich da nicht schnell drüber lesen. Und an einer Stelle kam mir plötzlich eine Gegenfrage in den Sinn. Dort steht drin, und zwar: Ihr seid immer in meinen Gebeten. Plötzlich sitze ich dort und habe das Gefühl, wenn der Heilige Geist zu mir oder mit mir irgendwie so, wie sagt man denn da, einfach so einen Gedanken in meinem Kopf bringt, so: Dieser NASA sitzt irgendwo ganz weit weg im Gefängnis, dort, wo ihn keiner sieht. Aber in seinen Gebeten denkt er sinnbildlich an mich. Denkst du auch an ihn? Das war meine Überführung hier. Plötzlich war die Situation der Verfolgung von NASA nicht mehr so weit weg. Plötzlich war das, wie wenn es in meinem Büro war, ne? So diese Verbundenheit. Und ich weiß, dass ich zu Gott in dem Moment gesagt habe: Hey, ich möchte dich bitten, dass du mich erinnerst. Immer dann, wenn NASA Gebet braucht. Erinnere mich. Egal ob Tag oder Nachtzeit, erinnere mich. Und er macht es tatsächlich. Monate später, ich denke nicht immer an den Iran, ja, aber wenn ich mich viel mit Ländern beschäftige, aber es gibt genügend Zeiten, wo ich nichts drüber nachdenke. Und ich bin beim Rasenmähen. Simpel, ne? Und plötzlich erinnert mich Gott an den NASA. Und ich spreche ein einfaches Gebet: Hey Gott, sei heute bei ihm, zeig ihm, dass er nicht alleine ist. Zeig ihm und begegne ihm mit deiner Gegenwart, mit deiner Liebe, mit neuer Zuversicht. Oh, Jesus, und dort im Iran, da gibt es ganz viele Konvertiten, Menschen, die dann plötzlich isoliert sind, weil sie an dich glauben. Jesus, ich bete, dass du kommst, dass du ihnen Gemeinschaft schenkst. Und ich bete, dass du der Regierung begegnest. Und ich weiß nicht, wie lange das Gebet ging. Ich glaube, ihr versteht, was ich sagen möchte. Aber es war so leicht. Es war keine Last, keine Routine. Und nach dieser Gebetszeit beim Rasenmähen durfte ich neu sehen, was für ein Privileg Gebet ist. Weil ich hatte das Gefühl, dass Gott mir sein Herz für NASA offenbart. Sein Herz für den Iran offenbart. Und es hat mich näher zu Gott hingezogen. Und das ist mein Wunsch heute, dass wir heute rausgehen. Vielleicht mit einer Person. Vielleicht mit dem Wunsch, vielleicht die Person oder dieses Land, das Gott dir aufs Herz legt, ins nächste Jahr mit hineinzunehmen. Kümmert euch um alle, die wegen ihres Glaubens gefangen sind, sorgt für sie wie für euch selbst. Steht den Christen bei, die verhört und misshandelt werden. Leidet mit ihnen. als würden die Schläge euch treffen. Und wir wollen natürlich noch aktiv werden und in ein konkretes Land schauen. Bevor wir das tun, möchte ich kurz noch was zum Heft sagen und das Gebetsanliegen aus dem Heft aufgreifen, weil wir dann das Land nämlich wieder verlassen. Ich glaube, die meisten von euch kennen sie, ihr seid schon lange mit Open Doors dabei, aber es gibt vielleicht den einen oder anderen, der es nicht kennt und der sagt, hey, mich bewegt es im Herzen und ich möchte auch dranbleiben. Und da ist das eine Möglichkeit. Was ist das für ein Heft? Das ist kein Magazin, das einfach, was weiß ich, das ist ein Gebetsheft, ja? Und in der Mitte gibt es einen Gebetskalender. Und ich finde, das ist ein Herzstück, das man dann auch so schön raustrennen kann. Das Heft klärt oftmals über ein Land oder eine Region auf. Oder, wie in diesem Fall, geht es um Frauen in der Verfolgung ganz konkret. Und da lernst du halt einfach, was tut Gott dort. Muss sagen, ist sehr, sehr ermutigend auch. Und das ist aber nicht alles. In der Mitte ist dann eine kleine Hilfestellung, weil wir sind oft überfordert durch die Masse an Gebetsanliegen. Ja, wofür sollen die beten, wenn es da über 74 Länder geht? Ja, wo fange ich denn an? Wo höre ich denn auf? Ja? Und da ist für jeden einzelnen Tag ein ganz kleines Gebetsanliegen zusammengefasst. Und heute geht es, der ein oder andere hat es vielleicht schon gebetet heute, geht es um Eritrea. Und dort heißt es, seit über 17 Jahren ist Dr. Kiflo Gebremel-Meskel wegen seines Glaubens an Jesus im Gefängnis. Vor seiner Berufung zum Pastor lehrte er Mathematik an der Universität Asmara. Seit seiner Verhaftung durften ihn seine Frau und Kinder noch nie besuchen. 17 Jahre. Beten wir, dass Jesus ihn und seine Familie stärkt und ermutigt. Und ich weiß nicht, das dauert nicht lang, vielleicht eine Minute, bis du das liest. Und ich sage das immer wieder. Wenn du das dann einfach in deinem Herzen über den Tag mit dir trägst, dann kann ich dir eins sagen, dass diese Gebete einen Unterschied machen. Es gibt ein Zeugnis von Helene aus Eritrea, die in einem Container für Jahre gefangen war. Und sie sagt, nur weil viele Menschen für mich gebetet haben, kann ich heute leben. Ich habe zwar nichts von den Gebeten erfahren, aber ich habe ihre Kraft gespürt. Und das ist, was unser Gebet bewirkt. Und ich möchte, dass wenn wir heute beten zum Abschluss, dass wir auch an Dr. Kiflu denken, an seine Familie und dass wir beten im Vertrauen und Gewissen, dass Gott wirklich auch handelt. Und ihr seht, es dauert nicht lang, wenn du jetzt das noch nicht hast und sagst, hey, ich möchte verbunden bleiben im Gebet, brauche ich einfach nur deine Adresse, ist kostenlos, wohlgemerkt. Und da steht was Wichtiges in Druckbuchstaben, ist extra hinzugefügt worden, weil ich keine Hieroglyphen entziffern kann. Kannst du das zuschicken lassen und draußen entweder mir selbst geben oder in die Box werfen. Aber den Kalender könnt ihr gleich draußen lassen, weil wir dann direkt später zum Gebet übergehen. Ich war im Gebetsabend hier und habe über Ägypten gesprochen. Ihr habt dieses Jahr eh schon über Ägypten gehört. Jetzt dachte ich mir, sprechen wir mal über kein Land aus Afrika, sondern wir gehen mal in eine ganz andere Hemisphäre, sozusagen. Und zwar gehen wir nach Indien. Indien ist die größte Demokratie der Welt, zumindest am Papier. Und dennoch steht es auf Platz 10 dieser 50 Länder. Wenn wir mal ein bisschen weiter zurückgehen, 2014 noch, war Indien auf Platz 28, mittlerweile auf Platz 10. Was ist jetzt da 2014 passiert? Der Regierungswechsel. Narendra Modi, der neue Premierminister, gehört einer national-hinduistischen Partei an. Und er wünscht sich ein Indien, das rein aus Hindus besteht. Und das merkt man nicht nur an der Platzierung, sondern auch an der Häufigkeit von Übergriffen und Angriffen auf Christen. Wir sehen, es sind knapp, nicht ganz 5% Christen im Land. Die Hauptreligion ist der Hinduismus. Es gibt nur ein paar Buddhisten, ein paar Moslems und Christen. Alle anderen Religionen neben dem Hinduismus werden in Indien verfolgt. Und für mich, ich glaube, wenn ich euch diese Bilder zeige, ja, da können wir übereinstimmen, das sieht nach Indien aus, oder? Würde ich jetzt mal sagen. So könnte man es sich vorstellen, der ein oder andere war vielleicht schon mal dort. Was für mich komplettes Neuland war, sind diese Bilder. Wir sehen rechts oben, das ist eine Anti-Bekehrungskampagne, da wo radikalisierte Hindus mit Bambusstöcken einfach durch Dörfer ziehen, da wo sich Menschen bekehrt haben und sie zwingen, mit aller Gewalt zurück zum Hinduismus zu kehren. Links unten sehen wir eine Kirche, die einfach so abgefackelt worden ist. Diese Bilder waren für mich, ehrlich gesagt, Neuland. Ich wusste das nicht. Wie sieht jetzt Verfolgung aus in Indien? Wir haben einen Norden und einen Süden. Und im nördlichen Bereich ist Verfolgung wesentlich extremer. In diesen Staaten gibt es bereits ein Anti-Bekehrungsgesetz, das dir verbietet, dich überhaupt vom Hinduismus Jesus zuzuwenden. Du darfst es nicht, ist vom Gesetz her geregelt. Wenn du es trotzdem tust, darfst du legal dafür bestraft werden. So, was gibt es noch zu sagen? Im Süden leben Christen zum Großteil noch relativ frei. Und ich weiß ja nicht, vielleicht kennt ihr jemanden aus Indien, ich persönlich hatte schon mal Kontakt, die wussten zum Teil gar nicht, wie die Situation im Norden ist. Dass Christen im Norden verfolgt werden, weil sie so aus dem Süden in ihren Kirchen sich wohlgefühlt haben. Und dennoch ist im Norden echt krass, was dort passiert. Verfolgung ist auch hauptsächlich in ländlichen Gegenden am massivsten. Denn man muss sich vorstellen, das Kastensystem wurde zwar abgeschafft, aber das hat ja so eine Hierarchie auch gegeben in diesen Dörfern. Und wenn ein Dorfältester, der möchte ja seine Macht behalten. Jetzt wenn es da plötzlich Christen gibt, die ihre Identität in Jesus Christus und nicht mehr länger in der Kaste haben, dann wird es gefährlich. Dann bedroht es die Macht dieses Dorfältesten. Und das ist auch der Grund, warum die sehr, sehr streng und stark gegen Christen, gerade im ländlichen Gegenden, vorgehen. Vielleicht kann man ein Beispiel nennen aus den letzten paar Wochen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch, der das Heft schon bekommt, auch die Gebetsmail abonniert hat. Da wurde berichtet über einen aktuellen Fall. Und zwar hat einer dieser parteiradikalisierten Hindus, so ein Sprecher, haben sie uns ein Video geschickt, und er ruft öffentlich dazu auf, Christen zu enthaupten. Öffentlich. Und das war vor ein paar Wochen. Warum ist das so entscheidend? Diese Partei hat vor Jahren verlauten lassen, dass sie sich in Indien wünscht, das rein aus Hindus besteht. Und ihr Ziel war es, das zu erreichen bis Dezember, 30. Dezember 21, also dieses Jahr. Ich meine, sie werden es nicht schaffen, weil interessanterweise natürlich sich das Evangelium unter diesem ganzen Druck enorm ausbreitet, ja? Aber das ist ihr Ziel und so gehen sie vor. Ich möchte euch ein kurzes Beispiel erzählen, das ist Kirti, das ist eine junge Frau, sie hat zwei Kinder, sie wohnt ländlich. Sie lernt Jesus kennen und sie erfährt seine Kraft, seine Macht und sie beginnt von Jesus in ihrem Dorf zu erzählen. Und immer mehr Leute kommen zu ihr, wenn sie krank sind, wenn sie Schmerzen haben. Sie kommen zu Kirti. Kirti betet, Gott heilt die Person. Oh, und sie entscheiden sich, Jesus nachzufolgen. Das ist ein gängiges Bild, gerade in Indien, weil Gott dort viele Wunder tut und Menschen sich dadurch für Jesus entscheiden. So, die Gemeinde wächst, die Untergrundgemeinde, und die Dorfältesten werden natürlich sehr, sehr wütend. Sie bedrohen sie, sie schlagen sie, und der Höhepunkt findet sich an einem Tag, als sie in ihr Haus stürmen, sie und die zwei Kinder einsperren und ihren Mann entführen. Einige Zeit später wird ihr Mann dann auch tatsächlich wegen des Glaubens umgebracht und sie steht alleine mit ihren zwei Kindern plötzlich da. Sie wird weiterhin bedroht und es bliebe nichts anderes übrig, als mit ihren Kindern zu fliehen, in Sicherheit zu sein. Jetzt kommt das Erstaunliche an Kirti. Mittlerweile ist sie wieder zurück in ihr Dorf gegangen. Warum? Warum dorthin gehen, wo du den Mördern deines Mannes begegnest? Wo du weiterhin bedroht wirst? Warum? Sie selbst sagt, weil sie Licht sein möchte für Jesus Christus. Weil sie möchte, dass ihr Dorf und die Verfolger Jesus Christus kennenlernen. Kirti kommt an Orte, wo du und ich niemals hinkommen würden. Sie ist Teil des Leibes, aber sie bittet uns um Gebet. Und so ist mein erstes Gebetsanliegen für heute, dass wir gerade für Christen in ländlichen Gegenden beten. Denn sie trifft Verfolgung ganz oft am stärksten. Wie sieht jetzt so Verfolgung aus? Wie kann man sich das vorstellen, wenn sich da Hunderte und Tausende radikalisierte Hindus zusammentun und durch christliche Dörfer ziehen? Wie? Wie sieht es aus? Oftmals bekommen wir kein Foto- oder Videomaterial, aber ihr seht jetzt auch, das Video ist ein bisschen älter, das passiert aber immer wieder. Wir erhalten Berichte, aber heute kein Material an Videos. Aber ihr dürft das Video mal angucken, das ist September letzten Jahres. So sieht es in etwa gerade in den ländlichen Gegenden aus. Ich werde jetzt mal gucken, ob es funktioniert. Ganz schön anschaulich auch zeigt, wie sieht es denn aus. Du musst dir vorstellen, du bist ganz normal zu Hause und plötzlich kommen da Tausende, die dir eigentlich noch am Leben trachten, die dich bedrohen, die Hab und Gut zerstören und du bist gezwungen zu fliehen. Was nimmst du mit? Wo gehst du hin? Du weißt gar nicht, wo fängst du neu an? Und ich glaube, ich zeige euch das nicht, um die Gewalt zu sehen. Ich zeige euch das nicht, um irgendwo auf irgendeine Drüse zu drücken. Nein, ich möchte euch das Video zeigen aus einem ganz interessanten Grund. Wen sehen wir dort? Wir sehen dort auch die Verfolger. Menschen, die Jesus leider noch nicht kennen. Und ich wünsche mir, dass wir heute gerade für die Verfolger dort in Indien beten, dass die, die wir gerade gesehen haben, die unseren Brüdern und Schwestern Leid zufügen, dass sie zur Erkenntnis kommen, dass Jesus der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und lasst uns da mutig auch sein, zu beten. Ich war vor circa, mittlerweile glaube ich, fast 2,5 Jahren selber in Indien, aber da hatte ich mit Open Doors noch nichts zu tun. Also mein Bild von Indien waren wie die Bilder, die ihr dort gesehen habt. Ne? So schönes Land, viele Leute, Kulturen, Düfte, vieles zu entdecken. Und so, das war die Gegend, wo wir gerade unterwegs waren. Und wir hatten da so ein Zelt aufgebaut und in dem Dorf Menschen eingeladen, haben von Jesus erzählt, für sie gebetet. Genau, und dann sind wir dort so und wir haben gerade gebetet, dass Gottes Liebe die Menschen füllt, wenn du das möchtest und so. Und dann steht da ganz hinten so ein kleines Mädchen, 11, 12 Jahre alt, und sie hebt ihre Hände. Und in dem Moment, wo sie ihre Hände hebt, fängt sie plötzlich an zu weinen und zu weinen. Und ich sehe das so und mich bewegt, das denke ich mir, ich muss dort, glaube ich, hingehen. Und dann bin ich hingegangen irgendwann und habe sie einfach mal in den Arm genommen. Und später dann kommen wir ins Gespräch und ich habe gefragt, hey, was hast du gerade erlebt? Und sie sagt zu mir, ich habe mich noch nie so geborgen gefühlt. So eine Liebe gerade in meinem Herzen. Und dann, der Abend geht weiter, wir haben einiges miteinander erlebt, kommt sie noch mehr auf mich zu und möchte sich verabschieden. Und sie sagt, ich bin mit meiner Tante hier, ich muss jetzt gehen, wir gehen nach Hause. Und dann sagt sie so, meine Mama kenne ich nicht, die ist früh abgehauen und mein Papa ist strenger Hindu. Der möchte immer, dass ich zurück zum Hinduismus komme. Aber dann sagt sie, ich habe immer schon gewusst, dass diese ganzen Millionen von Göttern nicht richtig sind. Und jetzt, wo ich Jesus erfahren habe, ich kann nicht zurück. Und ich stehe dort und denke, also ich bin mit der Situation überfordert. Ein 11-12-jähriges Mädchen in einem Land, da wo Millionen von Göttern normal sind. Das heißt, Jesus könnte die Ergänzung sein. Und sie sagt mir mit 11, 12 Jahren, nein, Jesus ist der Einzige. Und mein Papa wünscht sich, dass ich zurückkehre, aber ich kann nicht. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich habe für sie noch gebetet. Die Wege gingen auseinander. Und als ich mit Open Doors zu arbeiten begonnen habe, habe ich von Sarie gehört. Und Sarie hat eine ganz ähnliche Geschichte wie die, die ich gerade erzählt habe. Sie war taub auf einem Ohr. Die Eltern haben alles probiert, allen Göttern geopfert. Sie geht mit der Tante, interessanterweise, zum Gottesdienst. Sie wird geheilt. Die Eltern erleben das. Sie selbst nimmt Jesus an. Doch ihre Eltern sind wenig beeindruckt. Und sie schlagen sie. Der Vater schlägt sie. Sarie flüchtet sich zur Tante. Der Bruder kommt, holt sie wieder zurück. Sie wird wieder geschlagen. Aber dann wird sie aus dem Haus geworfen. Der Papa und die Mama packen ihre Sachen und werfen ihr eigenes Kind mit 13, 14 Jahren einfach auf die Straße. Nur weil sie an Jesus Christus glaubt. Sie flüchtet sich zur Tante und entscheidet dann, zu einer anderen Tante weiterzugehen, die ein bisschen weiter entfernt wohnt, um einfach sicher zu sein. Denn ihre Eltern hätten schon nochmal probiert, sie wieder zurückzuholen und das gleiche Spiel, ne, von vorne zu wiederholen. Aktuell muss man sagen, wissen wir eigentlich nicht, wie es ihr geht. Der Kontakt hat sich verlaufen, beziehungsweise, ja, man weiß jetzt auch nicht, ob es ihr gut geht oder ne. Also für sie dürfen wir definitiv beten. Und sie erzählt unseren Partnern vor Ort ihre Geschichte und dann sagt sie an einer Stelle, ja, mein Papa hat mich geschlagen, mein Bruder hat mich geschlagen, aber ich fokussiere mich auf das Haus des Herrn. Bitte betet für mich. Betet für meine Familie, dass sie Jesus kennenlernen. Bitte betet für mich. Und das wollen wir heute tun, denn es ist kein Einzelfall. Gerade junge Leute in Indien leiden, weil sie plötzlich von ihren eigenen Familienmitgliedern ausgeschlossen werden. Und das ist das letzte, vorletzte Gebetsanliegen. Könnt euch freien Lauf lassen, möchte nicht so lange drüber gehen. Aber ein paar Sachen möchte ich noch erwähnen. Die junge Generation, ja. Wer kann sich noch nicht verstecken in Indien und in jedem anderen Land? Pastoren, Leiter oder auch komplette Gemeinden, die sich in, sage ich mal, Hausgruppen zum Gebet treffen oder in öffentlichen Gebäuden. Es gab jetzt gerade im November schon wieder Berichte von mehreren Gebetstreffen, die einfach so gestürmt wurden. Dann teilweise wurde entweder die ganze Menge eingeschlossen, bis die Polizei kam. Und die Angreifer haben ihnen vorgeworfen, naja, die versuchen Hindus mit aller Gewalt zum Christentum zu bekehren. Und da gibt es so ein Anti-Bekehrungsgesetz in manchen Staaten. Da ist der blanke Versuch, jemanden von Jesus zu erzählen, schon strafbar. Dieses Gesetz wird missbraucht und viele Pastoren, Leiter vor allem dann, landen halt dann im Gefängnis und werden halt dafür bestraft. Aber weil sie unschuldig einfach dazu bezichtigt wurden. Und deswegen möchte ich, dass wir auch für Leiter und Pastoren beten, dass Gott sie stärkt und ihnen Weisheit schenkt und sie mutig Jesus weiter verkünden. Und ich habe noch ein Abschlussvideo von dem Pastor selbst, der die Situation und die Macht der Gebete einfach sich dafür bedankt. Und dann gehen wir direkt ins Gebet, wenn das noch okay ist, für ein paar Minuten. Ich würde dann einfach das einblenden und ihr habt freie Bahn zu beten, was euch am Herzen liegt.
Aber die Kirche wird nicht aussterben. Sie wird weiter wachsen, weil der Hunger nach dem Wort Gottes größer wird. Genauso wie der Hunger danach, Jesus kennenzulernen. Wenn ihr für die verfolgten Christen betet, gibt uns das die Kraft, an all die Orte zu gehen und unseren verfolgten Geschwistern so zu helfen, wie Gott es will. Wenn ihr betet, gibt uns das Kraft und Mut, in dieser Zeit an der Seite dieser Menschen zu stehen. Euer Gebet gibt die nötige Unterstützung, in ihrer Lage stark zu bleiben. Es ist also so wichtig, dass ihr betet. Wir fühlen die Kraft, die Unterstützung, die Fürsorge und die Gegenwart Jesu. Also betet weiter für die verfolgten Christen. Vielen Dank, meine lieben Brüder und Schwestern.
Und das wollen wir tun. Lasst uns jetzt einfach beten und auch danken für das, was Gott in Indien tut, denn die Gemeinde wächst.
Mm-hmm.
Ja, Herr, ich danke dir einfach wirklich für alle Gebete, die ja noch folgen in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen. Ich bete, dass du uns wirklich im Herzen erinnerst an unsere Brüder und Schwestern und dass du einfach Gebete nicht nur hörst, sondern auch agierst. Und so bete ich ganz speziell für die NASA im Iran, dass du ihrem gerade so an Weihnachten, dass nur du stärkst und mit deiner Liebe füllst und wieder neu Zuversicht und Hoffnung gibst. Amen. Vielen Dank. Ich habe jetzt ein bisschen überzogen, sorry. Erinnert es an die Lichterketten, ne? Denkt dran. Falls ihr das Heft oder ich habe auch Gebetskarten, wo ich mitnehme, Kinds- oder Weltkarten. Oder wenn es Hallo sagen wollt, danke. Dann dürft ihr gerne noch draußen hinkommen.